Herzlichen Dank für die Einladung zu euch nach Bülach. Ich habe extra heute Morgen blaue Kleider angezogen. Heute am 1. Mai hat es immer sehr viele Pilger von Bern nach Zürich schwarz gekleidet, damit ich nicht in Zürich verwechselt werde und am falschen Ort abbiege, habe ich mich blau gekleidet heute Morgen zum Tag der Arbeit. Ich werde später auch noch ein paar Gedanken dann sagen zur Arbeit, möchte aber einsteigen bei drei Sachen aus der FEG Schweiz. Kannst gerne nachher die Folie einblenden. Wir starten gleich mit einem Film, also ganz einen kurzen 1-Minuten-Clip.
Just turn to stone, we need to move our every bone. Step by step we take a risk. Come on, let's go. Let's move together into the same direction. Come on, let's go. Let's walk towards two. What is our future? Come on, let's go.
Ganz herzliche Einladung mit diesem kurzen Clip zur FEG-Konferenz, wo im September, 9. bis 11. September starten wird. Zwei andere Sachen, wir haben gegen Ende Mai unsere Delegiertenkonferenz von der FEG Schweiz, da wird ein neues Finanzierungsmodell vorgestellt. Das gibt Finanzierungsmodelle neu einzuführen, gibt immer viel Arbeit und auch viele Rückfragen. Da bin ich ganz froh für euer Gebet. Dann ein Anliegen ganz aktuell. Zurzeit findet ein Lehrkurs statt bei der Armeeseelsorge. Wir dürfen ja seit 2 Jahren als Freikirchen und auch als FEG-Pastoren mitmachen bei der Armeeseelsorge. Und da ist der Kurs, der gerade stattfindet, der seit einer Woche. Und nächste Woche kommen die Medien. Am Montag, glaubt das Radio von SRF und am Donnerstag das Fernsehen, 20 Minuten und so weiter. Die Interviews machen mit all den Armeeseelsorgen aus den verschiedenen Hintergründen und dazu auch gibt es Gespräche mit den FEG-Pastoren, die dabei sind. Da bin ich ganz froh, wenn ihr für das betet. Ich meine, dass am Mittwoch dann das Echo der Zeit einen Beitrag bringt über die Armeeseelsorge. Soweit ein paar Gedanken zur FEG Schweiz. Jetzt möchte ich euch mitnehmen in ein Arbeitsthema. Ich habe bewusst auch Bilder gewählt, dann bei der PowerPoint, die so ein bisschen Natur ausdrücken. Weil vom deutschen Wortstamm her Arbeit einen ganz großen Zusammenhang hat mit Bearbeitung der Natur. Also immer wenn im Deutschen Arbeit gebracht wurde, war das im Zusammenhang mit Natur, mit Bearbeiten, mit Gemüseanbau, mit Getreideanbau und so weiter. Es hatte leider auch einen hohen Anklang mit Mühsal und nicht mit Muse als Gegensatz. Also wenn jemand den Eindruck hat, Arbeit sollte Muse sein, also so leger, locker, zurücklehnen, dann stimmt das schon von der Wortbedeutung her nicht. Arbeit wird von Wortbedeutung her als Sicherung des Lebensunterhaltes gesehen und auch Verbesserung der Lebensbedingungen. Das deutsche Wort hat einen ganz starken Anklang sogar mit einem altslawischen Wort, wo Roboter heißt. Also für alle die sich bei der Arbeit manchmal als Arbeitsroboter wiederfinden, das wurde schon vor mehreren hundert Jahren so gesehen, dass das einen gewissen Zusammenhang hat. Ich werde in dieser Predigt einige Begründungen bringen, warum Arbeit schöpfungsgemäß ist. Das ist theologiegeschichtlich eher eine kalvinistische Sicht, dass Arbeit in sich einen Wert hat und von dem her total richtig ist. Ich bin mir aber bewusst, dass Arbeit auch ganz anders und auch ganz falsch verstanden werden kann. Wenn wir das Beispiel des älteren Bruders aus Lukas 15 nehmen als Beispiel. Dort heißt es ja oder sagt er zu seinem Vater, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Also wenn wir nur diese Sicht von Arbeit haben, dass Arbeit eben da ist, um Gott jetzt in diesem Beispiel von Lukas 15 zufriedenzustellen, dann haben wir eine einseitige und aus meiner Sicht auch eine falsche Sicht von Arbeit. Ich werde entlang gehen und zuerst ein paar Sachen sagen, warum wir überhaupt arbeiten müssen, eine negative, positive Sicht, dann die Bürde der Arbeit und Ruhe, Autorität und Arbeit, ein paar Sonderfragen und hoffentlich noch ein paar praktische Anwendungen. Gut, warum arbeiten? Zuerst eine negative Sicht, warum wir arbeiten müssen. Arbeiten ist sinnlos. Arbeiten hört nie auf. Demgegenüber hat uns Salomo in den Sprüchen gesagt, beobachte die Ameise, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihnen. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Das steht wirklich in den Sprüchen. Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stellst du endlich auf? Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Nur noch ein Weilchen. Und während du dich noch ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Salomo hat eine sehr deftige Sprache, gerade user, Zmitzerkopf. Da wird keine Rückbehalte gemacht, wenn er seine Sicht zur Arbeit macht. Also auf die Aussage, Arbeit ist sinnlos, habe ich geantwortet mit Sprüche 6. Arbeit ist ein notwendiges Übel, wird mir häufig gesagt. Es ist eine Folge des Sündenfalls. Vorher musste man nicht arbeiten. Auch das stimmt nicht ganz. Schon Adam und Eva haben gearbeitet. Es gab nämlich eine ganz starke Arbeitsteilung. Gott hat die Erde erschaffen, hat einen Garten erschaffen und gab nach der Arbeitsteilung die Namensgebung der Schöpfung in die Hände von Adam und Eva. Die haben schon von Anfang an gearbeitet. Also wenn wir darauf antworten, ja, das ist ein notwendiges Übel, die Arbeit, dann stimmt das schon vom Schöpfungstext her nicht, wo die Arbeit schon in der Schöpfung angelegt war und nachher auch bei Adam und Eva angelegt war. Eine dritte negative Sicht, ich habe mir noch nie Zeit genommen, das zu überlegen. Dann könnte es sein, dass du überarbeitet bist, wenn du dir noch nie Zeit genommen hast, zu überlegen, warum du überhaupt arbeitest, was der Sinn der Arbeit ist. Das sind so, warum arbeiten, drei negative Sichtweisen. Ich möchte jetzt drei positive Sichtweisen zeigen, warum Arbeiten eben wichtig ist. Das Erste, es ist schöpfungsgemäß. Arbeit ist schöpfungsgemäß. Und das ist ganz wichtig von der Begründung her. Jegliche Arbeit ist schöpfungsgemäß. Also das, mit dem, was wir arbeiten, drücken wir aus, dass wir im Ebenbild Gottes oder im Angesicht Gottes geschaffen wurden dazu. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. So wird das begründet. Oder Gott ruhte von seiner Arbeit. Auch in Gott selbst ist die Arbeit angelegt. 1. Mose 2, Vers 2, Gott ruhte von seiner Arbeit. Die Bibel spricht häufig von Gottes Arbeit, von den Werken seiner Hände, zum Beispiel im Psalm 138. Oder dass Gott ein weiser Baumeister ist. Und wir dürfen ruhig schlafen als Menschen, weil der Hüter und Wächter Israels, der schläft nicht und ruht nicht. Der ist immer am Arbeiten für uns und ist nie überarbeitet und hat jeden Mensch im Blick. Arbeit an und für sich hat eine große Würde. Und dementsprechend kann jede Arbeit das ausdrücken, dass es in Gottes Angesicht getan wird. Wenn wir das so sehen, dass die Verankerung der Arbeit in Gottes Schöpfertätigkeit liegt, dann hat das viele praktische Konsequenzen. Ich werde auf einige dann noch eingehen im Verlauf der Predigt, möchte ich sie aber hier schon einmal erwähnen. Die erste Konsequenz ist, weil die Begründung in der Schöpfertätigkeit Gottes ist, dass je mehr Verantwortung jemand hat, umso mehr Arbeit er hat. Das sehen wir bei der Schöpfung von Gott. Also, der hat ja unglaublich viel Verantwortung für die Erde übernommen, sodass es in der Bibel heißt, er schläft und ruht nie. Also wenn du in deinem Job mehr Verantwortung anstrebst oder mehr bekommst durch die Karriere, dann hast du auch mehr Arbeit. Das ist ein biblisches Prinzip. Arbeit ist immer geteilte Arbeit. Das zeigt der Schöpfungsbericht. Also Arbeit ist immer geteilt. Jemand investiert ein Stück und jemand anderes gemäß seinen Gaben ein anderes Stück ergänzend. Auch das ist schon in der Schöpfung angelegt. Gott hat die Welt erschaffen in 6 Tagen. Die Namensgebung hat er aber bewusst den Menschen überlassen. Das Pflegen des Gartens hat er bewusst den Menschen überlassen. Arbeit ist immer geteilt. Und das ist jetzt ganz wichtig für das, was ich im ersten Punkt gesagt habe. Wo ich gesagt habe, wenn du mehr Verantwortung hast, hast du mehr Arbeit. Das zweite gilt aber genauso. Es ist immer geteilte Arbeit. Also von all diesen Managern, die so klagen über Überarbeitung, dann muss ich sagen, ihr müsstet auch Punkt 2 beachten. Arbeit ist immer geteilt, aufgeteilt nach Gaben und nach unterschiedlichen Verantwortungen. Und das Dritte, Arbeit nach biblischem Verständnis ist immer füreinander, also für die anderen Menschen und nicht nur für mich selbst. Da gehe ich auch noch darauf ein. Wie sollen wir nun Arbeit verstehen? Die Arbeit dient in erster Linie der Verwirklichung des Arbeiters. Oder einer der Ausleger hat es noch stärker ausgedrückt. Er hat gesagt, Arbeit dient dazu, dass meine Persönlichkeit entwickelt wird. Oder sie dient der Selbstverwirklichung. Jetzt hat Selbstverwirklichung nicht so stark einen positiven Klang im christlichen Kontext. Darum rede ich eher davon, dass es zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Das entdecken oder wissen alle, die Lehrlinge oder Lernende in ihrem Geschäft haben. Wenn ihr die beobachtet, wenn die mit 16 in euer Geschäft kommen und wie die mit 18 oder 19 aus dem Geschäft rausgehen, dann seht ihr die Persönlichkeitsentwicklung, die mit ihnen passiert ist. Plötzlich sind das ganz stabile, pünktliche, arbeitsame Frauen oder Männer. Unglaubliche Entwicklung, die mit ihnen passiert ist. Also Arbeit ist persönlichkeitsentwickelnd. Wo nehme ich das biblisch her, dass Arbeit persönlichkeitsentwickelnd und zur Verwirklichung des Menschen gegeben wurde? Das steht auch ganz am Anfang in der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 28. Dort heißt es Folgendes. Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und macht sie euch untertan. Diese 3 Gebote folgen ganz logisch aufeinander. Sie konnten sich die Erde erst untertan machen, nachdem sie sie gefüllt hatten, und sie konnten sie erst füllen, nachdem sie sich fortgepflanzt haben. Der Schöpfer hat Gaben verliehen und möchte, dass wir die anwenden in unserem Arbeitsalltag. Jetzt wird hier in dieser Luther-Übersetzung ein ziemlich schwieriges Wort gebraucht, das Untertan machen. Und Das hat jetzt nach diesem Wortgebrauch wie im Alten Testament keinen missbräuchlichen Charakter. Untertan sein empfinden wir als missbräuchlich und als eher negativ. Das hat es aber in der Bibel nicht, sondern es ist ein Verantwortungsausdruck, der vor allem eben mit Gestalten hier in der Natur zu tun hat. Dass wir etwas anbauen, dass wir etwas pflegen, dass wir weise mit den Ressourcen umgehen und so weiter, das ist hier damit gemeint. Also das Entwickelnde liegt schon ganz im Anfang der Schöpfung mit drin, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, uns zusammenzutun als Menschen, für Nachkommen zu schauen, die Erde auszufüllen, also wirklich von der Arbeit her auch die Erde in ihrem ganzen Sein auszufüllen und dann zu gestalten, wie eben ein Gärtner seinen Garten bestellt und gestaltet. Wer faul statt kreativ ist, wer zerstörerisch statt schöpferisch ist, wer ausnützt statt bewahrt, der kommt diesem Auftrag, den wir hier finden, nicht nach. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Nebenbemerkung anbringen. Gegen die eintönige Arbeit. Gegen die eintönige Arbeit. Das ist jetzt ein Angriff gegen alle Arbeitgeber wie mich. Weil die Arbeit schöpfungsgemäß ist, müssen Arbeitgeber auch alles daran setzen, dass die Arbeit sinnvoll und menschenwürdig ist. Das ist ein biblischer Auftrag. Kolosser 4, Vers 1 steht das. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht und anständig. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Das hat er natürlich an christliche Arbeitgeber geschrieben, hier der Paulus. Er geht davon aus, dass wir als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer den gleichen Vater im Himmel haben. Was wäre das komisch, wenn ich meine Brüder und Schwestern übervorteilend behandeln würde? Das geht gar nicht. Von biblischem Gedanken gut geht das gar nicht. Aber das Schöpfungsgemäße ist eben auch eine Aufforderung, unseren Arbeitsplatz nicht eintönig einfach zu gestalten, sondern genauso schöpferisch wie die Schöpfung kreativ die Arbeit zu sehen. Hier noch eine kleine Nebenbemerkung, Arbeit für Gott. Jede Arbeit hat Würde. Sie hat Würde, weil Arbeiten schöpfungsgemäß ist. Dementsprechend spielt es nach der Bibel nicht so eine große Rolle, ob eine Arbeit bezahlt wird oder nicht, weil sie in sich schon eine Würde hat und in sich schon gewollt ist. Arbeit ist eben nicht entwürdigend. Und damit hat die Bibel ganz etwas Neues geschaffen, indem sie gesagt hat, die Arbeit hat an und für sich Würde. Das ist ganz etwas Neues. Ein großer Teil des Neuen Testamentes wurde ja im griechischen Kontext geschrieben, also wurde im Umfeld der griechischen Philosophie gelesen und gelebt. Und das war für griechisches Denken ganz etwas Neues, dass Arbeit schöpfungsgemäß ist. Nach griechischem Denken wurde die Arbeit von den Göttern den Menschen auferlegt und die wurden bestraft mit Arbeit. Das war griechisches Denken. Und sie konnten der Arbeit nicht entfliehen. Gott gleich zu leben, hieß nach griechischem Denken, ohne Arbeit zu leben. Das war griechisches Denken, also dass man nicht mehr arbeiten muss. Arbeit bedeutet eine Last ohne Würde. Also genau das Gegenteil von biblischem Denken. Und darum finden wir gerade in den Briefen von Paulus so häufig, dass er die Würde der Arbeit beschreibt. Dass er zum Beispiel herausstreicht, dass er Zeltmacher gewesen ist. Dass er nicht einfach Apostel ist, sondern dass er als Zeltmacher gearbeitet ist. Wir Christen glauben, dass die höchste Funktion der Arbeit darin besteht, Gott zu verherrlichen. Mit aller Arbeit. Egal, ob sie bezahlt ist oder nicht. Gott ist in der Verwirklichung seines Seins für die Erde, also so wie er die Erde sieht, so wie er die Schöpfung sieht, hat er die Arbeit geteilt und ist angewiesen auf unsere Arbeit. Wenn ihr diesen Auftrag, den ich vorhin gelesen habe, mit schaut für Nachkommen, füllt die Erde, bepflanzt sie, beackert sie, schaut dafür, dann ist das ein biblischer Auftrag und Gott beteiligt uns an dieser Würde. Jegliche Arbeit hat eine Würde in sich, weil sie von Gott als würdevoll gesehen wird. Mir wurde das einmal so richtig deutlich, als ich die Biografie von Bruder Lorenz gelesen habe. Das war aus dem Mittelalter ein Mönch, der hat lange als ganz hoher in der Wirtschaft gearbeitet, mit einer verantwortungsvollen Aufgabe in der Wirtschaft. Da hat er gemerkt, dass er in dieser Arbeit zu wenig ausdrücken kann, wie Gott ist. Und dann hat er sich in seinem Kloster versetzen lassen in die Abwaschküche und hat die nächsten 20, 30 Jahre in der Abwaschküche verbracht. Und hat nachher am Schluss seines Lebens ein ganz, ganz wichtiges Buch über das Gebet geschrieben. Arbeit ist Würde, egal welche Arbeit es ist. Was immer ihr tut, sagt der Korintherbrief, 10, Vers 31, was immer ihr tut, was ihr auch esst oder trinkt, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Arbeit ist sinnvoll. Und jetzt komme ich zur Bürde der Arbeit. Es gibt einen ganz starke Verse in Jesaja 65, weil Arbeit ja halt eben auch Bürde ist. In Jesaja 65 steht, dass Menschen gerne so alt werden möchten wie Bäume und sie möchten gerne die Frucht ihrer Mühe genießen. Ganz selten können wir heute als Arbeitnehmer die Frucht unserer Arbeit genießen. Wir sind, wenn ich jetzt den Arbeitsalltag eines Ingenieurs nehme, dann sind wir ein kleines Rädchen, das mit beiträgt, dass ein Projekt irgendwann gelingt und vielleicht in 20 oder 30 Jahren dann seine Wirkung auf der ganzen Welt umsetzt. Also wir sind ganz häufig, sind wir getrennt von der Arbeit und dem Erfolg. Das ist leider auch ein biblisches Prinzip, dass mit dem Sündenfall die Arbeit und der Erfolg getrennt wurde. 1. Mose 3, Vers 16 bis 18 steht das. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Zu Adam sagte er, auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die euch ausdrücklich verboten hatte. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Also zwei Aspekte werden erwähnt von Arbeit, wo der Erfolg wie getrennt ist. In der Schwangerschaft, wo die Kinder nur unter ganz, ganz großer Mühe zur Welt kommen und in der Beackerung, der Äcker, der Felder und der Gärten wird der Erfolg sich nicht so einstellen, wie man das häufig erhofft. Es gibt noch die blöde Schnecke. Oder der Chef, je nachdem. Trennung zwischen Arbeit und Erfolg. Und wir merken ein bisschen, wenn ich im ersten Punkt sehr viel gesagt habe, Arbeit ist Würde, Arbeit ehrt Gott. Und dann haben wir hier diese Erfolglosigkeit, dass Arbeit nicht immer so rauskommt, wie wir das gerne hätten. Oder dass Arbeit sich grausam vermehrt. Staub vermehrt sich. Dreckiges Geschirr vermehrt sich. Computerviren vermehren sich. Und so weiter. Wir haben eine Trennung zwischen Arbeit und Erfolg. Darum ist Arbeit eben ganz häufig nicht nur Würde, sondern ganz häufig eben auch Bürde. Etwas, was uns auferlegt ist. Was hilft dagegen? Arbeit ist nach biblischem Verständnis immer Arbeit für andere. Das hilft mir ganz häufig, wenn ich das sehe. Also wenn ich diese Trennung erlebe zwischen Arbeit und Erfolg, dann weiß ich einerseits, dass Arbeiten an und für sich schon Würde ist. Und das Zweite ist, dass Arbeit immer für andere ist. Ich bin sehr vielen Leuten in der FEG verantwortlich, auch wenn ich der Leiter der FEG bin. Und weiß, meine Arbeit ist immer für andere. Und wenn ich sie anfange, nur als Arbeit für mich zu sehen oder die Früchte nur für mich zu sehen, dann scheitern wir in unserem Arbeitsalltag. Weil dann empfinden wir plötzlich unsere Kinder als die, die immer nur dreckige Wäsche machen oder dreckige Tassen machen oder was auch immer. Oder wir empfinden den Chef, dass er uns immer zu wenig Lohn gibt und so weiter. Arbeit ist immer, nach biblischem Verständnis, auch Arbeit für andere. Und das kann so weit gehen, dass die Früchte deiner Arbeit andere ernten dürfen. 30% der damaligen Arbeitnehmer im Neuen Testament waren Sklaven. 30% der Arbeitnehmer, die in die Gemeinde gegangen sind zu Zeiten des Neuen Testamentes, waren Sklaven. Da hat die Arbeit zu 100% der Chef geerntet und nicht sie selbst. Und wenn wir uns heute fragen, boah, Peter, wenn du wüsstest, wie schwierig meine Arbeit ist, sage ich, ja, das weiß ich. Aber schau mal in die Bibel. 100% der Arbeit wurde von deren Chefs geerntet. 100%. Nicht 1 oder 5 oder 10%. 100%. Wenn die nicht eine Sicht gehabt hätten, dass Arbeit Gott Ebenbildlichkeit ausdrückt, dass Arbeit Würde ist von Gott zugesprochen, dann wären die alle verzweifelt an ihrer Arbeit. 100% kommt dem Chef zugute. Arbeit für andere. Dementsprechend macht das Paulus, ich finde ihn cool, der weist dann die Leute auch darauf hin. Es gab ja neben den 30% Sklaven auch die Arbeitgeber. Und denen hat er dann manchmal, jetzt weiß ich den hochdeutschen Ausdruck nicht, auf Berndeutsch würde ich sagen, die Kuttler gewaschen. 1. Timotheus 6, Vers 17 steht hier angegeben, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Nicht damit ich als Reicher es genießen kann, sondern damit wir. Und da bezieht er jetzt alle mit ein, die 30% Sklaven und so weiter, es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Reichtum ist klar, darf dem Genuss dem dienen, der es geschaffen hat. Das sagt Paulus hier auch. Er schließt ja das nicht aus. Also wenn jemand arbeitet, darf er das auch genießen, was er sich damit erarbeitet hat, darf damit Ferien machen. Aber es gilt auch, es ist Arbeit auch für andere. Das drückt sich dann auch aus, jetzt wenn ich für die Gemeindearbeit spreche, dass es dann schlussendlich auch eine finanzielle Beteiligung ist an der Gemeindearbeit. Zwei praktische Schlüsse daraus. Wenn Arbeit Arbeit für andere ist, achtet auf Gelegenheiten, anderen Gutes zu tun. Achtet auf diese Gelegenheiten. Und das Zweite, wir können lernen von schwierigen Menschen. Das ist nicht immer einfach. Ich habe immer den Eindruck, ich hätte ein zu hohes Maß an schwierigen Menschen in meinem Umfeld bekommen. Das haben alle diesen Eindruck. Gott möchte uns weiterentwickeln. Ich habe es vorhin gesagt, Arbeit ist dazu da, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Genauso hat er uns schwierige Menschen verordnet, damit wir in der Jüngerschaft lernen, damit wir lernen, wie Jesus zu werden. Und dazu brauchen wir die schwierigen Menschen, auch wenn wir die manchmal auf den Mond wünschen würden. Aber wir brauchen sie, sonst entwickeln wir uns nicht in dieses Bild von Jesus. Das Nächste, die Begrenzung der Arbeit. Das finde ich schon stark. Das ist auch etwas, was für jetzt römisch denkende oder griechisch denkende Menschen oder auch für andere Religionen ganz etwas Neues ist. Die Arbeit wird in der Bibel begrenzt. Und zwar unglaublich stark begrenzt. Es sind nur 6 Tage vorgesehen zum Arbeiten. Am 7. Tag hat sogar Gott geruht von seiner Arbeit. Es ist vorgesehen, jetzt, wenn ich die Bibel hineinschaue, dass es unglaublich viele Festtage gibt. Die haben wochenlang das Laubhüttenfest gefeiert und Feste gefeiert und freigemacht. Also die Arbeit nach biblischem Verständnis ist zwar Würde, ist anstrengend, soll man wie bei Ameisen lernen und tun, und gleichzeitig begrenzt Gott die Arbeit in der Bibel ganz stark. Und das ist das Schöne. Wir dürfen essen und genießen mit Gott zusammen und auch frei machen. Es ist eben in der Bibel keine bürgerliche Moral, irgendwo von bürgerlichen Parteien aufgesetzt, dass man möglichst viel arbeiten soll, sondern das ist ein biblisches Prinzip, und gleichzeitig ist es ein biblisches Prinzip, frei zu machen und dann wirklich frei zu machen. Weil Arbeit eben nicht Selbstzweck ist, sondern zur Ehre Gottes ist. Und auch die Ruhe ehrt Gott. Das ist die wahre Bedeutung von Sabbat, dass wir an diesem Tag auch mit der Ruhe, mit dem Gottesdienst, mit dem sich zurücknehmen von Beschäftigung wirklich Gott ehren können. Das kann manchmal der Sonntag sein, bei mir ist es selten der Sonntag, bei anderen ist es je 2 halbe Tage oder je ein paar Stunden, je nachdem, wie das auch von der Arbeit her geht. Die praktische Konsequenz aus diesem Punkt, die Begrenzung der Arbeit, du darfst ganz bewusst Pause machen. Ganz bewusst Pause machen. Das ist ein biblisches Prinzip, Pause zu machen und zu ruhen. Das Nächste, da habe ich vorhin schon ganz am Anfang angesprochen, Autorität und Arbeit. Führungsverantwortung heißt in der Bibel immer mehr Arbeit. Darum alle diejenigen, die vor einem Karriereschritt stehen, das ist immer die Grundfrage, die sich jeder auf der Karriere stellen muss. Kann ich das, will ich das, mehr arbeiten? Chef zu sein ohne mehr Arbeit, das geht einfach nicht. Führungsverantwortung bringt mehr Arbeit. Ich habe das vorhin schon begründet mit Gott selbst. Er ruht nie. Er hat auch die Verantwortung für die ganze Erde, darum ruht er nie. Arbeit ist nach biblischem Verständnis der Preis für Verantwortung. 1. Korinther 15, Vers 10 steht das, ich habe es hier aufgeführt. Nochmal ein Vergleich mit anderen Religionen. Ich mache einen Vergleich mit dem Buddhismus. Buddha ist ein Inbegriff für Gott, für einen Gott oder Götzen, der nicht arbeitet. Ihr findet, meine ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut aus mit Südostasien, aber ihr findet keine Statue, wo der arbeitet, sondern der sitzt immer. Und das sieht man ihm auch an, dass er nicht arbeitet. Das biblische Verständnis von Arbeit ist etwas anderes. Und darum wirkt eine biblische Ethik, wenn ihr die missionarisch in diesen Ländern anwendet, die eben geprägt sind von griechischer Philosophie oder von buddhistischer Philosophie, dann ist das auch ein Clash. Es gibt ganz viele Ethiker wie Weber und so weiter, die haben mit der Bibel den Arbeitsalltag der Menschen geprägt, und das ist mit ein Grund, warum Amerika, die USA, Europa so groß geworden ist durch diese Ethik der Arbeit. Weil sie Arbeit als Würde gesehen haben. Eben nicht wie im Buddhismus, wo der Hauptinfluencer Buddha selbst sich nur in seiner Pose als nicht arbeitend zeigt. Arbeit, Autorität und Arbeit. Ich biege schon langsam in die Schlussrunde ein. 3 Sonderfragen noch zur Arbeit. Wie ist es dann mit unbezahlter Arbeit? Das habe ich auch am Anfang schon irgendwo mal gesagt. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit. Das ist kein biblischer Kontext. Das war einfach nicht die Fragestellung zur Zeit der Bibel, ob es Geld gibt dafür oder nicht. Die Würde der Arbeit lag nicht in der Höhe des Lohnes. Also eine Arbeit, die einen höheren Lohn gibt, ist mehr wert als die, die keinen Lohn gibt. So denkt die Bibel nicht, so denkt Gott nicht, sondern hat die Arbeit an und für sich würdevoll gemacht. Darum spielt es nicht so eine Rolle, ob eine Arbeit bezahlt ist oder nicht. Ich weiß natürlich, dass das schwierig ist in diesem Umfeld, wo wir heute drin sind, wo dein Wert nur gemessen wird an deinem Bankkonto oder deinem Lohnkonto. Aber trotzdem ist es so, dass die Bibel der Arbeit an und für sich Wert zumisst, ob du jetzt Geld bekommst dafür oder nicht. Aber es ist sicher wichtig, wenn jetzt gerade jemand sehr viel unbezahlte Arbeit macht, sei es zu Hause oder sei es hier in der Gemeinde, dass wir ihm dementsprechend viel Ehre geben auch, um das wie aufzuheben, dass es keine Bezahlung dafür gibt. Das Zweite, was mache ich, wenn ich am falschen Platz bin? Das ist eine Verschwendung von Ressourcen, wenn du am falschen Platz bist. Vor allem dann eine Verschwendung, wenn du deine Gaben nicht einbringen kannst. Also wenn du merkst, ich habe Gaben bekommen und die können nicht eingebracht werden, dann ist das eine Verschwendung und dann wäre es vielleicht gut, darüber nachzudenken, die Stelle zu wechseln. Das sage ich sehr vorsichtig. Und das Dritte, was mache ich, wenn ich arbeitslos bin? Zuerst mal möchte ich sagen, dass das eine unglaublich schwierige Situation ist, wenn jemand arbeitslos ist. Weil etwas entzogen wird, was geschöpfungsmäßig im Mensch angelegt ist, zu arbeiten. Und dann fehlt diese Arbeit plötzlich. Und dann ist es gut, eine Beschäftigung zu suchen. Wenn es schon keine Arbeit gibt, dann eine Beschäftigung zu suchen, um genau dem Ausdruck zu geben. Und das Zweite, du darfst wirklich ohne schlechtes Gewissen die Arbeitslosenkasse in Anspruch nehmen. Ich sage das auch ganz bewusst, wir haben in der FEG Schweiz so um die 320 Angestellte. Die zahlen einen ganz, ganz, ganz großen Teil an die Arbeitslosenkasse ein. Und dann ist es auch berechtigt, wenn jemand arbeitslos wird, dass er von diesem Einbezahlten solidarisch auch in Anspruch nehmen darf, dass ihm etwas ausbezahlt wird. So argumentiere ich in der FEG und so argumentieren auch viele Arbeitgeber, die Recht haben damit. Es wurde viel Geld einbezahlt in die Arbeitslosenkasse und das ist solidarisch. Dann haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ihre Stelle verlieren, auch ein Recht, die Arbeitslosenkasse in Anspruch zu nehmen. Ich möchte gerne abschließen mit drei praktischen Punkten. Und dann werden wir intensiv singen noch miteinander und Gott ehren und ausdrücken, dass er unsere Würde entgegennimmt. Der erste Punkt ist, beginne jeden Arbeitstag mit Jesus. Das heißt, dass ich häufig am Morgen, ich habe ja nicht so einen wahnsinnig langen Arbeitsweg normalerweise, also das ist von der Küche hoch ins Büro, dass ich wirklich Gott meine Hände hinlege, meinen Kopf, mein Hirn, mein Herz, meine Seele und sage, ich stelle dir mich zur Verfügung für heute den Arbeitstag. Brauche mich für die Arbeiten, die du mir heute vor die Füße legst. Und klar plane ich auch. Also das gehört für mich zusammen. Aber ich beginne jeden Arbeitstag mit Jesus, indem ich ihm bewusst sage, dass ich ihm meinen Arbeitstag zur Verfügung stelle. Das Zweite, den Ablauf des Tages mit Jesus bestimmen. Es gibt viele Arbeitnehmer, die ja dann an einem Arbeitsplatz sind, wo religiöse Symbole nicht so eine große, also nicht hingetan werden dürfen. Anders als bei mir im Büro, da hat es Hunderte von christlichen Büchern und Bibeln und so weiter. Da werde ich dauernd erinnert, dass ich für Gott unterwegs bin. Wenn du aber in deinem Büro bist, darfst du das häufig ja nicht irgendwelche christlichen Symbole aufstellen. Aber was ganz viele Arbeitnehmer dürfen, ist zum Beispiel einen Kalender auf den Tisch zu stellen oder einen Kalender mit christlichen Sprüchen an die Wand vor deinem Büroalltag zu heben oder den Bildschirmschoner so einzustellen, dass die Losung mit biblischen Texten kommt und so weiter. Also Sachen, die uns im Arbeitsalltag daran erinnern, dass die Würde der Arbeit nicht im Bürostuhl, in den Aufträgen des Chefs liegt, sondern in dem, was uns Gott zugesprochen hat, dass ihn meine Arbeit ehrt. Oder dass wir uns ein Symbol für Arbeit irgendwo hinschreiben, zum Beispiel 3 Vers 23, was dann steht für Kolosser 3 Vers 23. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen lebt. Das könnte man ja einfach auch mit den Ziffern irgendwo hinschreiben, aufs Joghurt oder den Kühlschrank oder wo auch immer. Und das Dritte, den Schluss der Arbeit mit Jesus leben. Ich muss zum Glück nicht nur zu Hause arbeiten. Mir fehlt das manchmal, wenn ich in meinem Homeoffice die Fahrt nach Hause, wo ich nochmal runterfahre, weil das Wichtigste, das du nach Hause bringst von der Arbeit, ist nicht das Geld, sondern du selbst. Und wenn du gestresst, aufgeladen, total abgespannt nach Hause kommst, bist du schlussendlich nicht da. Also das Wichtigste, das du am Arbeitsende nach Hause bringst, bist du selbst. Das heißt für mich auch jetzt in meinem Arbeitsalltag, dass ich gewisse E-Mails nicht in meinem Homeoffice bearbeite. Gewisse Telefonate erledige ich nicht im Homeoffice, sondern fahre für das 2,5 Stunden nach Pfäffikon in die Geschäftsstelle und erledige die schwierigen Arbeiten dort. Weil ich nachher am Abend wieder 2,5 Stunden habe, nach Hause zu fahren, mich aufregen kann über die verspätete SBB und nachher ganz glücklich zu Hause ankomme, dass ich nicht Zugchauffeur bin. Das Ende des Arbeitstags. Ich möchte gerne schließen. Ganz herzlichen Dank. Genieße deine Arbeit, du verherrlichst Gott damit. Wir stimmen ein in ein paar Lieder. Herzlichen Dank.